Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde des Wortes Gottes, liebe Gemeinde, der heutige Tag ist ein ganz besonderer, strahlend schöner Spätsommertag an einem wunderschönen, friedlichen Ort, hat etwas von der Atmosphäre, die Gott uns versprochen hat, wenn er die Welt neu schaffen wird. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Das letzte Mal, als ich in Günzburg war, war das auch ein ganz besonderes Ereignis. Die Sonne schien nicht so schön wie jetzt. Es war eher neblig und kühl. Man hätte nicht draußen gut sitzen können. Aber es war ein ganz besonderes Ereignis. Da wurde die Gemeinde, die Adventgemeinde Günzburg, geboren. Der 5. Dezember war das. Und heute bin ich wieder hier und mein Herz ist voller Dank und Freude Gott gegenüber, wenn ich euch sehe, euch, die ich schon kenne, und die anderen neue Gesichter, liebe Freunde, die dabei sind, und unsere lieben Kinder. Wachstum gehört zu unserem Leben. Ohne Wachstum können wir uns Leben gar nicht vorstellen. Wenn jemand ein bisschen was erspart, dann bringt er es zur Bank und er versucht, eine zumindest kleine Rendite dafür zu erwirtschaften. Wenn jemand im Frühling den Garten anlegt und Pflanzen setzt oder Samen ausstreut, dann hofft er darauf, dass der Samen aufgeht, dass die Pflanze wächst und dass er irgendwann auch ernten kann. Wenn Kinder geboren werden, dann hoffen die Eltern, dass ihr Baby, das gerade auf die Welt kam, ein Jahr später nicht immer noch 52 Zentimeter lang ist, sondern inzwischen gewachsen ist und zugenommen hat. Und wenn es so wäre, dann wäre es sehr schlimm. Wachstum ist der Normalzustand in unserer Wirtschaft, sorgt für Vollbeschäftigung oder zumindest dafür, dass viele Arbeitsplätze da sind. Wachstum in einer Beziehung ist auch die Hoffnung, die Menschen miteinander verbindet, wenn sie heiraten. Aber es gibt auch gefährliches Wachstum. Etwa wenn Überschwemmung da ist und der Pegelstand eines Flusses wächst. Wenn die Unruhe und der Zweifel im Herzen wächst. Wenn der Streit unter Menschen wächst. Wenn der Tumor im Körper wieder wächst. Und vieles andere. Ich möchte ein paar Minuten lang in dieser Predigt mit euch über Wachstum im Glauben nachdenken. Und dazu lesen wir einen Text im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, und dort im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, und dort Vers 18. 2. Petrus 3, Vers 18. Da heißt es, ich lese nach der Luther-Übersetzung, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Dieser Text ist zum Motto gewählt worden, als Leitspruch gewählt worden von der Adventgemeinde im deutschsprachigen Raum. Wachsen. Wenn wir einem Kind die Aufforderung weitergeben, bemühe dich und wachse, würde das überhaupt keinen Sinn ergeben. Denn man wächst ja nicht dadurch, dass man sich anstrengt zu wachsen. Man wächst nicht dadurch, dass man einfach wachsen will. Was für einen Sinn macht dieser Text in deinem Leben, in meinem Leben? Wieso ist dieser Text in der Heiligen Schrift? Was bedeutet es im Glauben, in der Gnade, in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus zu wachsen? Um das beantworten zu können, müssen wir verstehen, warum der 2. Petrusbrief entstanden ist. Und wir lesen gemeinsam in Kapitel 1, Vers 13. Da heißt es, Petrus schreibt, ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern. Mit dieser Hütte meint er seinen Körper. Solange er auf dieser Erde ist, möchte er die Gemeinde erwecken und erinnern. Und in Kapitel 3, Vers 1 heißt es wiederum,
Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich euren lauteren Sinn erwecke und euch erinnere.
Das Ziel des zweiten Petrusbriefes ist geistliche Erweckung und Erinnerung. Wenn wir im 21. Jahrhundert nach Christus über Erinnerung nachdenken und über Erweckung nachdenken, dann mag das verständlich sein. Immerhin sind 2000 Jahre vergangen, seitdem Christus auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist und der Heilige Geist ausgegossen wurde zu Pfingsten. Aber wisst ihr was? Wenn wir das Neue Testament lesen, dann stellen wir fest, dass schon noch nur einige Jahre nach diesen Ereignissen und nachdem die Gemeinden gegründet worden sind, es notwendig wurde, die Geschwister an das zu erinnern, was wichtig ist, und sie zu erwecken. Wenn wir den zweiten Petrusbrief weiterlesen, und die Zeit erlaubt es uns jetzt nicht, aber ich weise auf das dritte Kapitel hin, dann sagt Petrus durch den Heiligen Geist, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden. Der Spott ist voll, die fragen werden, wo bleibt seine Verheißung, die Verheißung seines Kommens? Denn es bleibt doch so alles, wie es von Anfang der Welt gewesen ist. Sie wollen auch nichts davon wissen, dass es früher schon mal eine Welt gegeben hat und dass diese damalige Welt durch Wasser untergegangen ist. Er spricht auf die Sintflut an. Der Apostel Petrus sagt also durch den Heiligen Geist, dass es Menschen geben wird, wenn die Zeit vergeht, und wir sprechen nicht von Menschen von außerhalb der Gemeinde. Dass Menschen außerhalb der Gemeinde die weltweite Sintflut in Frage stellen oder die Wiederkunft Jesu, die baldige Wiederkunft in Frage stellen, das ist normal. Aber er spricht davon, dass innerhalb des Volkes Gottes, innerhalb der Gemeinde, Menschen anfangen, Grundsätzliches in Frage zu stellen. Und sie sagen, es gibt keine Wiederkunft Jesu oder zumindest keine baldige Wiederkunft Christi. Oder er kommt nicht so wie wir ihn erwartet haben in den Wolken des Himmels. Und eine weltweite Flut hat es auch nicht gegeben. Schwestern und Brüder, wir leben im 21. Jahrhundert. Und wir müssen nicht lange in theologischen Zeitschriften und in Büchern blättern, um solche Gedanken zu lesen. Und deshalb möchte der Apostel Petrus, dass wir aufwachen, dass uns bewusst wird, in welcher einer Zeit wir leben, dass uns bewusst wird, dass das Wichtigste, worauf es ankommt, die Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu ist. Und deshalb schreibt er auch im 2. Petrus Kapitel 3, Vers 14, wir lesen den Text, darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, also auf die Wiederkunft, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Und weiter in Vers 17, ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und fallt aus eurem festen Stand. Die Verführung der Endzeit, in der Endzeit ist das wichtigste Thema innerhalb der Endzeitreden Jesu. Christus spricht von weltweiten Kriegen, von Naturkatastrophen. Er spricht von kosmischen Veränderungen, von denen wir noch nicht mal genau wissen, was sie bedeuten. Aber immer wieder kommt er zurück auf das Thema falsche Propheten. Immer wieder kommt er zurück auf die Gefahr der Verführung, auch für die Auserwählten. Wir leben in dieser Zeit heute. Oh ja, unsere Zeit ist viel religiöser als früher. Und je näher wir der Wiederkunft Jesu kommen, umso religiöser wird die Zeit. Umso frommer werden die Menschen scheinbar einerseits. Nur Irrtümer nehmen immer weiter zu. Und immer weiter und immer mehr werden die Wahrheiten Gottes, die er uns offenbart hat in seinem Wort, in Frage gestellt. Ihr aber, meine Lieben, so schreibt Petrus, passt auf, dass ihr nicht zu diesen Menschen gehört. Lasst euch nicht durch schöne Reden verführen, sondern seid bereit, Jesus Christus untadelig, unbefleckt zu begegnen. Das ist der Hintergrund, auf dem dieser Vers steht, der Abschluss und Höhepunkt des zweiten Petrusbriefes. Wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ich möchte noch einmal auf den Jungen zurückkommen, den ich persönlich damals erlebt habe, über den ich den Kindern erzählt habe. Die Eltern machten sich viele Gedanken, was ihm fehlen würde. Man hätte schlussfolgern können, es liegt an der Nahrung. Er hat eine schlechte Nahrung, die ist nicht geeignet. Er braucht eine ganz besondere Diät. Im Nachhinein wissen wir alle, dass das nicht gestimmt hat und dass es ihm nicht geholfen hätte. Parallele dazu. Manch einer meint, wir müssten heute das Evangelium neu erfinden. Und vieles, was im 19., 20. Jahrhundert aktuell war, schmeckt nicht mehr den Menschen. Wir brauchen neue Nahrung. Aber das ist nicht die Lösung. Wir brauchen nichts Neues erfinden, sondern wir müssen das, was Gott uns offenbart hat, genauer lesen, besser begreifen und erst recht verkündigen. Oder man hätte sagen können damals, der Junge, der lebt hier auf 300 Meter über Meeresspiegel, vielleicht sollte er den Ort wechseln. Vielleicht sollte er auf 1200 Meter wohnen. Das tut seinen Lungen gut, sicherlich. Vielleicht würde es ihm helfen. Aber das hätte ihm nicht wirklich geholfen. Manch einer möchte die Gemeinde verlassen und sich vielleicht einer anderen Richtung anschließen, wo es ein bisschen anders zugeht, damit er wieder fröhlicher wird und lockerer wird. Aber das ist nicht die Lösung. Oder, und das wäre die schlimmste Schlussfolgerung gewesen damals, zu sagen, der Junge ist halt so bleich, er ist halt so klein. Er ist so, wir müssen ihn so nehmen, wie er ist. Wir müssen ihm helfen, sich so anzunehmen, wie er ist. Ich bin okay, du bist okay. Jeder akzeptiert den anderen so, wie er ist. Und das wäre das Verhängnisvollste. Dann würde man sagen, das ist in Ordnung, da muss sich nichts verändern. Aber wisst ihr, was das im Endeffekt bedeutet hätte? Sein Todesurteil. Wir dürfen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir können nicht so bleiben, wie wir sind. So wie es in der Natur Wachstum gibt. Und ich sehe hier wunderschöne Sonnenblumen. Und ich sehe hier wunderschöne Blumen rechts von mir, links von euch. Und überall in der ganzen Umgebung. Und wir wissen ganz genau, Wachstum, das findet ständig statt, während wir hier darüber nachdenken. Auch innerhalb unseres Körpers. So ist es auch im Glauben. Deshalb ist Wachstum im Glauben, in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus lebensnotwendig. Das ist kein Nebenschauplatz. Aber jetzt könnte jemand sagen, Moment mal, Wachstum in der Gnade, wie geht das? Wenn ich getauft werde, dann schenkt mir doch Gott durch Jesus Christus seine Gerechtigkeit. Dann bin ich durch Christus vollkommen. Dann schaut mich Gott an und sieht Jesus. Jesus hat nie gesündigt, also habe ich nie gesündigt, weil ich an Christus glaube. Stimmt das? Ja, das stimmt, das ist das Evangelium. Das macht uns froh. Deshalb dürfen wir heute und jetzt, wenn wir unser Leben Jesus Christus übergeben haben, rückhaltlos, wenn wir an ihn glauben, dürfen wir wissen, dass wir in Gottes Augen vollkommen sind und wir keine Vergangenheit haben, sondern nur eine Zukunft. Aber diese Gnade verändert uns. Und von dieser Veränderung spricht der Apostel Petrus, derjenige, der so begnadet wird, der bleibt nicht so, wie er ist. In dessen Leben finden Veränderungen statt. War es nicht der Apostel Petrus, der geschrieben hat, darum ihr Lieben seid nüchtern, umgürtet die Lenden eures Gemütes und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird. Das stimmt. Aber wenn man die Verse nur weiterliest, dann merkt man, wie diese Gnade uns auffordert, nicht mehr so zu leben, wie wir bisher gelebt haben. Was für eine Freude für die Gemeinde Günzburg, dass heute vier liebe Menschen ihr Leben in der Taufe Jesus Christus übergeben. Ich kann mich noch gut erinnern, vor vielen Jahren, dass es bei mir so weit war. Ich war 19 Jahre alt. Und ich hatte nur einen Wunsch an meinem Tauftag. Ich wollte sterben. Nicht, weil ich depressiv war, sondern weil ich wusste, jetzt, in diesem Augenblick, bin ich vollkommen. Wenn ich jetzt sterbe, dann komme ich sicher zu Christus, wenn er wiederkommt. Aber was passiert in einer halben Stunde, wenn ich rausgehe? Und was ist morgen früh? Und was ist am Donnerstag? Was ist, wenn ich in der Schule bin, wenn ich in der Arbeit bin? Denn ich wusste ganz genau, dass es eine ganze Menge von Dingen gegeben hat in meiner Vergangenheit, die mich immer wieder von Gott weggezogen haben. Gnade Gottes, in der Gnade Gottes zu wachsen, bedeutet, verändert zu werden. Die Taufe ist nicht Punkt, sondern Doppelpunkt. Es bedeutet den Anfang einer Beziehung mit Gott. Es bedeutet, Jesus Christus darf sein Leben in dir verwirklichen. Es bedeutet, du übergibst dich ihm ganz. Und deshalb fragen wir uns, wie geht das? Es ist kein Zufall, dass es der Apostel Petrus war, der geschrieben hat, wachset in der Gnade. Wisst ihr warum? Ich mag diesen Petrus. Wenn ich die Berichte in der Heiligen Schrift über ihn lese, ich bin begeistert. Dieser Mann, der hatte Feuer. Aber wisst ihr was? Eine Sache hat ihn sein ganzes Leben lang immer wieder begleitet. Eine falsche Selbsteinschätzung. Denken wir nur an diesen einen Augenblick, als er Jesus gegenübersteht und so seelsorgerlich, so ganz seelsorgerlich, liebevoll Jesus, so stelle ich es mir vor, den Arm um die Schulter legt und sagt, als Jesus von seinen zukünftigen Leiden sprach, Herr, das darf dir nie passieren. Und Jesus dreht sich um und sagt, Petrus, danke, danke, dass du so mit mir mitfühlst. Er dreht sich um und sagt, weiche von mir, Satan. Wisst ihr, was das bedeutet hat für Simon, dem Fischer, der alles liegen gelassen hat, um mit Jesus zu gehen? Was für ein Schock das war. Dieser Meister, für den er alles aufgegeben hat, sagt Satan. Natürlich hat Jesus nicht gemeint, dass Simon Petrus Satan ist. Sondern in diesem Augenblick hat er nur das gesagt, was menschlich war. Nicht was, das, was göttlich war. Jesus ist ja gekommen, um den Erlösungsplan umzusetzen, um für uns zu sterben. Und Satan war sein ganzes, während der ganzen Zeit dran, ihn davon abzuhalten. Du musst mich nur anbeten und du musst nicht ans Kreuz gehen. Er wollte ihn schwach machen. Petrus meinte, etwas Gutes zu tun, seelsorgerlich zu handeln an seinem Herrn. Aber wenn wir nur das tun, was menschlich ist, das ist ja schon mal sehr viel, das ist zu wenig. Wir müssen uns von der Gnade Gottes leiten lassen. Oder eine andere Geschichte, ihr kennt sie ja, beim Abendmahl. Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Und Petrus sagt, wenn dich alle verlassen, aber ich nicht. Und Jesus sagt ihm voraus, dass noch in dieser Nacht er ihn verleugnen wird. Und er gibt ihm auch ein Zeichen dafür. Und Petrus sagt, es geht gar nicht. Ich bin bereit für dich zu sterben. Und kurze Zeit später fällt er. Falsche Selbsteinschätzung. Wachset in der Gnade bedeutet, immer besser zu verstehen, wer Jesus ist und immer besser zu begreifen, wer ich bin. Und so könnte ich fortsetzen. Und so könnten wir fortsetzen, selbst nach der Auferstehung Jesu, da ist auch dieses Gespräch, in dem Jesus dreimal die Frage stellt, hast du mich lieb? Dreimal, der hat ihn dreimal verleugnet. Und nachdem Petrus ihm dreifach versichert, dass er ihn lieb hat und Jesus ihm den Auftrag gegeben hat, sagt Jesus zu ihm, aber weißt du was, du hast doch versprochen, für mich sterben zu wollen. Ich sagte im Voraus, du wirst ein Märtyrer sein. Du wirst für mich sterben. Es kommt ein Tag, da werden sie dich holen. Sie werden dich gürten und werden dich dorthin führen, wohin du nicht möchtest. Nach der Überlieferung wurde Petrus gekreuzigt später. Und Petrus, stellt euch diesen Augenblick vor. Stell dir vor, Jesus würde dir offenbaren, dass du um seinetwillen eines Tages den Märtyrertod sterben wirst. Was wäre das für ein feierlicher Augenblick in deinem Leben? Was wäre das für ein bewegender Augenblick in deinem Leben? Was macht Petrus? Er dreht sich um und schaut Johannes, den Lieblingsjünger Jesu. Und was hat er zu tun? Statt dass er über sich selbst nachdenkt, fragt er, Was passiert mit ihm? Wenn wir schon bei der Zukunft sind, Herr Jesus, was passiert mit ihm? Und das ist eines der schärfsten Aussagen Jesu nach seiner Auferstehung. Er sagt, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Liebe Schwestern und Brüder, die Biografie des Apostels Petrus und die Biografie von Josef oder von Maria Magdalena oder welchen Menschen wir auch nehmen wollen aus der Bibel, ist nichts anderes als ein ständiges Dazulernen, immer wieder stolpern, immer weiter wachsen in der Gnade Gottes. Deshalb brauchen wir nicht entmutigt sein, wenn wir versagen. Deshalb brauchen wir nicht entmutigt sein, wenn wir uns falsch einschätzen. Gott will, dass wir in seiner Gnade wachsen. Und wir können es nur tun, wenn wir uns jeden Tag und immer wieder und ganz bewusst uns ihm unterstellen. Aber es heißt auch, wachset in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Was bedeutet das? Nun, in der Erkenntnis Jesu zu wachsen, bedeutet nicht, dass ich nur dann wachsen kann, wenn ich wieder was Falsches mache. Gott sei Dank wachsen wir nicht nur dann. Simon, der Fischer, war schockiert, als er seine Netze herausgeholt hat aus dem Wasser, herausholen wollte und sie nicht konnte allein. Denn er hat noch nie so viele Fische gefangen. Mitten am helllichten Tag. Ihr wisst die Geschichte, damals am Anfang. Und die anderen mussten ihm helfen. Und er war so erschüttert, dass er vor Jesus niederfällt. Das war ganz am Anfang der Geschichte. Und er spürt, dieser Jesus, der sieht nicht nur, wo die Fischwärmer im Galiläischen See sind, sondern er weiß auch, was in meinem Herzen herumschwimmt, in meinem Unterbewusstsein, in meiner Fantasie, wie ich innerlich aussehe. Und er sagt, gehe weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus schaut ihn freundlich an und sagt ihm, weißt du was, Simon, ich mache dich zu einem Menschenfischer. Simon Petrus ist gewachsen in der Erkenntnis Jesu. Er wurde überrascht von Jesus. Er wurde von ihm überrascht bei der Speisung der 5000. Er wurde von ihm immer wieder überrascht, auch als er ihm gesagt hat, geh hin mit deiner Angel und hol den nächsten Fisch raus und da ist eine Münze drin in seinem Maul und bezahle es für dich und für mich als Steuer. Ja, woher weiß der Herr, welcher Fisch der erste sein wird, der anbeißt? Diese Geschichte zeigt mir, liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, dass Gott alles kann. Wenn du Zweifel hast, ob er dich sieht, wenn du Zweifel daran hast, ob er dir wirklich helfen kann, in der verfahrenen Situation, in der du dich befindest, dann denke an diesen Fisch. Dann denke an diese Angel. Dann denke an die mathematische Wahrscheinlichkeit, mit der jemand sowas machen könnte. Niemand kann das. Aber Gott kann alles. Jesus Christus kann das. Er kann alles und deshalb lädt er uns ein. Er tut nichts anderes. Er lädt dich und mich ein, dass wir uns von ihm jeden Tag überraschen lassen. Er ist nicht nur das, was wir schon von ihm wissen. Unsere große Gefahr besteht darin, dass wir meinen, wir kennen ihn. Wir kennen schon seine Gleichnisse, wir kennen die Wundererzählungen über ihn, wir kennen seine Worte der Bergpredigt, ja, vielleicht kennen wir auch schon seine Worte in der Offenbarung, in der Prophetie. Also wir kennen Jesus. Größte Täuschung. Je mehr wir ihn kennenlernen, umso mehr erkennen wir, wie wenig wir von ihm wissen. Umso mehr merken wir, wie wichtig es ist, dass wir in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu Christi wachsen. In der Wuppertaler Studienbibel gibt es einen Kommentar zu diesem Vers. In 2. Petrus 3, Vers 18, da heißt es, Wachstum in der Gnade ist nicht ein Wachsen in die Höhe, sondern immer in die Tiefe. In den eigenen Augen immer kleiner werden. Der Gnade unseres Herrn und Retters immer bedürftiger. Diese Gnade immer höher schätzen, immer dankerfüllter leben und lieben. Gerade dann und nur dann ist es auch das wirkliche Wachsen in der Erkenntnis. Manchmal meinen wir, Wachsen im Glauben, in der Gnade, in der Erkenntnis bedeutet, sensationelle neue Auslegungen der Prophetie kennenzulernen. Oh, ich liebe die Prophetie. Und ich weiß, wie wichtig es ist, dass wir uns mit dem prophetischen Wort beschäftigen. Aber Wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis bedeutet, dass wir viel besser verstehen, was das Wesen Jesu ist. Wir sind viel zu sehr durchdrängt von der Sünde, unser Wesen, unsere ganze Fantasie. Und Gott möchte uns verändern. Er möchte, dass wir mit ihm den Alltag gestalten.
Wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis bedeutet, immer neue Erfahrungen mit Gott zu machen. Ich habe mich so gefreut, als unsere Schwester heute Vormittag berichtet hat, da gehen die Rücklichter nicht von einem Autoanhänger. Was tut sie? Sie betet. Gott hat die Macht über Rücklichter.
Gott will, dass wir Bezug nehmen auf ihn, dass wir ihn mit einbeziehen, wenn wir einen Parkplatz suchen. Dass wir ihn mit einbeziehen, wenn wir ein Gespräch haben, das spannend ist, wo wir nicht wissen, ob es Ärger gibt. Dass wir ihn mit einbeziehen bei Entscheidungen. Er möchte, dass wir ein besseres Verständnis seines Wortes haben. Er möchte mit uns zusammenarbeiten und er möchte, dass wir einen gesunden Lebensstil, einen gottgewollten Lebensstil einüben. Und so könnte man fortsetzen. Aber es könnte auch sein, dass jemand unter euch, lieben Zuhörern, da ist, der sagt, das geht mich alles nichts an. Hier wird vom Wachstum geredet, in der Gnade, in der Erkenntnis. Ich bin weit davon entfernt, irgendwo zu wachsen. Mein Innenleben ist ein Trümmerhaufen. Ich bin so verletzt worden. Bei mir ist alles kaputt. Die Leute merken es nur nicht. Ich versuche zu funktionieren. Ja, ich mache dies und jenes, aber ich bin innerlich eine einzige Wunde. Was soll ich mit diesem Wachstum anfangen? Es war der 3. Oktober 1990. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in der sehr schönen Stadt Dresden. Es war ein besonderes Datum, nicht geplant vorher so, aber plötzlich wurde mir die Bedeutung des Augenblickes bewusst. Ich stand auf einer dieser Elbbrücken. Es war ein wunderschöner Himmel, so ähnlich wie jetzt, noch ein bisschen blauer, so wie im Oktober. So ein Herbsthimmel. Und es war der erste Feiertag. Zum ersten Mal feierte das wiedervereinigte Deutschland den Tag der deutschen Einheit. Und mir ist Folgendes bewusst geworden. Die deutsch-deutsche Grenze war die übelste, schlimmste Grenze der Welt damals, vor der Wiedervereinigung. Zur Zeit des Kalten Krieges wurden dort die gefährlichsten und schrecklichsten Waffen stationiert. Und jeder Militärexperte weltweit, die meisten, hätten gesagt, um diese Mauer einzustürzen, wegzunehmen, ohne Blutvergießen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Man muss aufpassen, dass das Gleichgewicht des Schreckens bleibt. Das war ein Motto in den 80er Jahren. Man zählte die Raketen auf beiden Seiten. Damit wir Frieden haben, durch das Gleichgewicht des Schreckens. Und Gott hat ein Wunder getan. Und wir sind ein Land wieder geworden, ohne Blutvergießen. Ich habe so das Gefühl gehabt, an diesem Oktober, wir haben Gott nicht genug gedankt dafür. Und dann stand ich vor den Trümmern der Frauenkirche. Ich schaute mir an diesem Tag viele historische Aufnahmen an von der Stadt Dresden vor dem 13. und 14. Februar 1945. Denn in diesen Nächten wurde die Stadt durch Bomben zerstört. Und die Frauenkirche, ein fantastischer Bau mit der schönsten großen Kuppel nördlich der Alpen, in Trümmern. In der DDR hat die Regierung beschlossen, und es wäre sonst viel zu aufwendig gewesen, sie haben beschlossen, diesen Trümmerhaufen mitten in der Stadt zu belassen. Und so war es 40 Jahre lang ein Mahnmal gegen den Krieg. Und dann, 20 Jahre später, 2010, im Dezember, war ich wieder in Dresden. Und ich stand vor der Frauenkirche. Nicht vor den Trümmern, sondern vor der Frauenkirche. Und was mich äußerst beeindruckt hat, ich habe dann auch eine Führung mitgemacht drinnen, was mich äußerst beeindruckt hat, war, dass diese Kirche genauestens restauriert wurde. Man hat 180 Millionen Euro ausgegeben, um diesen Bau wiederherzustellen.
Man hat ein Computerprogramm, ein Geocomputerprogramm entwickelt, um jeden Stein, der in diesen Trümmern war, zu identifizieren, wo er ursprünglich war. Es wurden Tausende von solchen Steinen herausgeholt aus den Trümmern. Und ich stand da, alles wieder neu. Ich weiß nicht, wie viel Kilometer Kabel verbaut. Und manchmal konnte man so ganz schwarze Steine dazwischen sehen. Und man wusste, das waren die Steine, die von diesem Feuer bei 1200 Celsius, Grad Celsius an jenem 15. Februar geschwärzt wurden. Und plötzlich wurde mir bewusst, die Geschichte dieser Kirche ist meine Geschichte und deine Geschichte. Denn die Bibel sagt ganz deutlich, dass du und ich, wir Gottes Tempel sind. Satan hat alles daran gesetzt, um aus unserem Leben einen Trümmerhaufen zu machen. Und wir haben sicher dazu beigetragen. Und manch einer rennt mit diesen Trümmern herum in seinem Herzen Jahre oder Jahrzehnte lang. Aber es gibt eine gute Nachricht. Gott hat ein perfektes Programm, um uns wiederherzustellen. Und genauso wiederherzustellen, wie er uns gemeint hat, als er uns geschaffen hat. Zu seinem Bilde. Vielleicht hat jemand vorhin gezuckt, als ich die 180 Millionen Euro erwähnt habe. Vielleicht hat jemand gedacht, hätte man bloß dieses Geld anders, besser investiert. Für Arbeitsplätze oder weiß nicht was. Aber wisst ihr was? Deine Restaurierung und meine Restaurierung hat mehr gekostet. Denn der Apostel Petrus schreibt, dass wir nicht mit Silber oder Gold erlöst sind von unserem eitlen Wandel nach der Väterweise, sondern durch das teure Blut eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und das Blut Jesu kann man nicht kaufen. Das Blut Jesu ist kostbarer als alle Goldreserven und Diamantenvorkommen dieser Welt, weil es die Macht hat, die Sünde wegzunehmen, weil es die Macht hat, dich wiederherzustellen und mich wiederherzustellen. Und plötzlich merken wir, es geht in unserem ganzen Leben um nichts anderes als um diese Restaurierung. Es geht darum, dass Gott dich wieder zu seinem Bild wiederherstellen kann. Ellen White, von der wir heute schon gehört haben, schreibt in einem ihrer Bücher Folgendes: Gott führt Menschen in Prüfungssituationen, um herauszufinden, ob sie einer Macht vertrauen, die sich außerhalb von ihnen befindet. Oft muss er menschliche Beziehungen zerbrechen und die Ordnungen verändern, die sich ein Mensch zurechtgelegt hat. Prüfungen säumen den gesamten Weg von der Erde bis zum Himmel. Aus diesem Grund wird auch der Weg zum Himmel der schmale Weg genannt. Aber dieser Weg ist der einzige Weg zum Himmel. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und es ist die eigentliche Bestimmung deines Lebens. Es ist der eigentliche Sinn unseres Lebens, dass wir uns unserem Schöpfer zur Verfügung stellen. Und wenn du dir vorkommst wie ein Trümmerhaufen, dann liefere dich ihm aus. Und er wird dich wunderbar neu schaffen. Und wenn du inzwischen ihn angenommen hast, dann lass es zu, dass er dich verändert und mich verändert. Tut es weh? Ja, wenn menschliche Beziehungen zerbrechen, dann tut es weh. Wenn Verluste da sind, dann tut es weh. Lohnt es sich? Ja, es lohnt sich. Und deshalb, ihr Lieben, wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ihn wollen wir ehren, jetzt und an dem Tag, an dem die Ewigkeit anbricht. Amen. Amen. Herr unser Gott, deine Güte und Barmherzigkeit preisen wir. Wir danken dir, dass du in deinem Herzen längst vor Erschaffung der Welt erdacht hast, wie du Wesen schaffen kannst mit deinem freien Willen, wie du sie zurückerobern kannst durch deine Liebe, wenn sie freiwillig sich von dir losreißen. Danke für deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Herr, wir sehnen uns danach, Herr Jesus, dich viel besser zu kennen. Wir sehnen uns danach, zu wachsen in deiner Gnade,
in deiner Erkenntnis. Und Herr, in diesem Augenblick wollen wir uns dir neu weihen und Ja sagen dazu, dass du über uns verfügen darfst, dass du die Trümmer unseres Lebens aufräumen darfst, dass du niederreißen darfst, was uns von dir trennt, dass wir Ja sagen zu deiner Liebe, die uns neu aufbaut, nach deinem perfekten Plan. Wir danken dir für diese Perspektive. Wir danken dir für die Erlösung durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir danken dir für die Taufe, die wir heute erleben dürfen. Wir danken dir dafür, dass mitten in dieser Welt, in der die Menschen ihren eigenen Interessen nachgehen, es Menschen gibt, die du aufwächst, erwächst und offen machst für dich und bereit machst für dein Reich. So bitten wir dich jetzt, schau auf uns freundlich, schenke uns deinen Segen und erfülle unser Herzen mit deinem Frieden. Und dafür danken wir und beten dich an den allein wahren Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen.